Der Predigttext für den heutigen 21. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist aus der Bergpredigt Jesu genommen. Wir lesen ihn in Matthäus 5 von Vers 38 bis Vers 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Liebe Gemeinde, wenn einem das nicht die Sprache verschlägt. Diese Wand ist zu steil, als dass wir sie erklimmen könnten. Diese Norm zu hoch, als dass wir sie zu erfüllen vermöchten. Wer kann das denn leisten, was hier geschrieben steht? Und vor allem, was bringt's eigentlich, wenn wir uns darum bemühen? Hat nicht ein Ausleger wie Helmut Thielicke recht, der in einem seiner Bücher schreibt, dass das die vielleicht schwersten und dunkelsten Worte im ganzen Neuen Testament seien? Kaum einmal in mehr als 30 Jahren Predigtdienst habe ich so stark empfunden wie bei der Vorbereitung der heutigen Predigt, wie weit man als Prediger mit seinem eigenen Leben und Handeln zurückbleibt hinter dem, was man anderen zu predigen hat. Ich denke, wenn diese Worte das Maß abgeben für rechtes Christsein, dann sind wir doch wohl alle keine rechten Christen. Denn wer kann denn so leben, wie es hier steht? Und ist das überhaupt vertretbar? Ist das erstrebenswert? Ist das zu verantworten, so zu leben? Wenn wir uns alle so verhalten, wie es hier steht, dann wäre das doch wohl die Auflösung jeglicher Rechtsordnung. Das Unrecht würde zum Recht erhoben und die Rücksichtslosigkeit und die Brutalität könnten Triumphe feiern unter uns. Es gäbe dann konsequenterweise kein geordnetes Zusammenleben der Menschen mehr. Und was im Kleinen gilt, das ist dann sofort auch auf die Weltverhältnisse im Großen zu übertragen. Kann man denn mit der Bergpredigt die Welt regieren? Damit, liebe Gemeinde, ist ein Stichwort gefallen, bei dem wir jetzt einige Augenblicke stehen bleiben müssen. In der Bergpredigt steht unser biblischer Text. In jener Sammlung von Jesus' Worten, über deren rechtes Verständnis die Gelehrten streiten, seit es sie gibt. Auch heute ist gerade in unserem Volk der Streit um die Bergpredigt und ihr rechtes Verstehen in vollem Gang. Einzelne ihrer Worte werden zitiert bis zum Überdruss manches Mal, gerade auch aus dem Predigttext unseres heutigen Tages, und zu Grundaussagen und Maximen für politisches Handeln gemacht. Wir können uns jetzt in diesen Streit um die Bergpredigt nicht einmischen. Dazu reicht die Zeit nicht. Ich will in diesem Augenblick nur so viel sagen. Nach meinem Verständnis hat Jesus, der Bergprediger, uns diese Worte nicht als ein Regierungsprogramm für die Reiche dieser Welt gegeben, sondern als das Grundgesetz des Reiches Gottes. Die Bergpredigt weist meines Erachtens unwiderlegbar aus, dass sie Jüngerlehre ist, eine Art Katechismus für solche, die in innerer Beziehung zu dem Bergprediger stehen und die versuchen, seinen Weg, den Weg der Nachfolge, zu gehen. Dass diese Menschen aus ihrer Verbindung zu Jesus Christus heraus dann Salz der Erde und Licht der Welt sein sollen, wie es im gleichen Kapitel heißt, das bleibt dadurch unbestritten in Geltung. Aber es ist zumindest gefährlich, aus der Bergpredigt Anweisungen für konkretes politisches Handeln oder öffentliches Agieren herauszulesen und das anderen als Gesetz aufzunötigen. Wir müssen Respekt haben vor jedem Menschen, der für sich die Regeln der Bergpredigt so zu befolgen sucht, dass durch sein persönliches Beispiel und seine Konsequenzen andere Menschen, gerade auch solche, die in öffentlicher Verantwortung stehen, aufmerksam werden auf den Bergprediger und nach ihm und seinem Wort zu fragen beginnen. So wollen wir die Bergpredigt nicht als ein Stück Gesetz für öffentliches Handeln verstehen, sondern als eine gute Hausordnung für Gottes Haus, von dem aus dann Wirkungen ausgehen können auf die Umgebung und in die breite Öffentlichkeit. Um was geht es nun konkret in unserem Text, der die beiden letzten der sogenannten Antithesen der Bergpredigt enthält? Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Vom Töten, vom Ehebrechen, vom Schwören war bisher die Rede. Jetzt wird die Frage nach dem Vergelten und nach der Feindesliebe aufgeworfen. Wir wollen diese beiden Felder, die hier angesprochen sind, in drei Schritten zu durchqueren versuchen, genau wissend, dass wir nur das eine oder andere, was hier zu bedenken wäre, ganz knapp ansprechen können. Ein erster Gedanke: Gottes schöpferische Liebe, eine Aufgabe für uns. Gottes schöpferische Liebe, eine Aufgabe für uns. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, nämlich im zweiten Mosebuch gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese alte Gottesordnung im Zusammenhang mit den 10 Geboten, dem Volk Israel auf dem Zug durch die Wüste übergeben, stellt schon einen ganz großen Fortschritt dar gegenüber allen anderen Ordnungen, die in der alten Welt galten und die zum Teil auch noch in unserer Bibel zu finden sind, etwa im Zusammenhang mit Kains Brudermord. Kain soll 7-mal gerächt werden, Lamech aber 77-mal. Von der Blutrache der alten Völker bis zur Sippenhaft im Dritten Reich und zu sizilianischen Mafia-Methoden in der Gegenwart zieht sich diese verderbliche Vergeltungslinie durch alle Zeiten. Doppelt und dreifach, 7-fach, 10-fach wollen sich die Menschen rächen. Dir zahle ich's heim, warte nur. Solchen Rachegelüsten hat Gott einen Riegel vorgeschoben mit seinem lapidaren Wort, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Damit ist uns ein Rechtstatbestand gegeben, der einsichtig ist. Deshalb einsichtig, weil hier die Strafe der Tat entspricht, weil eine Verhältnismäßigkeit der Mittel hergestellt und willkürlicher, überbordender Rache gewährt wird. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Darauf, liebe Gemeinde, baut sich ja auch unser geltendes Recht und das Handeln unserer Justiz auf. So urteilen unsere Gerichte. Das Strafmaß muss der Tat entsprechen. So will es die Gerechtigkeit. Und so machen wir es ja auch in unserem täglichen Leben, in allem, was wir tun. Eine Maßnahme wird durch eine Gegenmaßnahme beantwortet. Eine Aktion führt zur Reaktion. Ein Erstschlag provoziert den Gegenschlag. Und zwischen den Großmächten werden dann Raketen gezählt. Hast du so viel Sprengköpfe, dann brauche ich so viel davon. Schickst du deine Waffen in den Weltraum, dann mache ich mein SDI-Programm. Auge um Auge, Zahn um Zahn, irdische Gerechtigkeit, ganz gewiss. Unsere menschliche Rechtsgemeinschaft ruht auf diesem Gleichgewicht. Und wenn es wie gegenwärtig das Gleichgewicht des Schreckens, der gegenseitigen Abschreckung wäre, wie du mir, so ich dir. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, unter Christen gelten andere Maße. Wer zu mir gehört, folgt neuen Regeln. Damit ist das irdische Recht und die zwischenmenschliche Gerechtigkeit nicht aufgehoben, aber sie werden überhöht, wenn gegen die Gesetzmäßigkeit der Vergeltung das Wagnis der Vergebung gesetzt wird. Das ist das schöpferisch Neue, das durch Jesus in diese Welt gekommen ist. Das ist der neue Weg, den er eröffnet hat und der nun von uns zu gehen ist. Ein schwerer Weg. Für viele, für die meisten vielleicht, ein gar nicht einsichtiger Weg. Dieser Weg des Rechtsverzichts, dieser Weg der Vergebung. Aber er hat Verheißung, dieser Weg, denn Jesus ist ihn gegangen. Bei ihm sehen wir, dass Vergebung Fronten aufbrechen und Härte überwinden kann. In seiner schöpferischen Spur es einmal probieren, wo alles verhärtet und zementiert erscheint, das könnte doch auch für uns eine Aufgabe sein, ob wir nicht einmal den Versuch wagen sollten, Gottes schöpferische Liebe eine Aufgabe für uns. Und der zweite Gedanke, Gottes grenzenüberschreitende Liebe eine Zumutung für uns. Gottes grenzenüberschreitende Liebe eine Zumutung für uns. Das ist es ohne jede Frage, liebe Gemeinde, vor allem, wenn wir an die Beispiele denken, die Jesus hier nennt, auch die andere Backe hinhalten, wenn man geschlagen wird, auch noch den Mantel dazugeben, wenn jemand unseren Rock haben will, 2 Meilen Begleitung, wenn einer nach dem Weg fragt, und dann das Schwerste von allem, nicht nur seine Frau lieben und seine Kinder, nicht nur seine Freunde und seine Gesinnungsgenossen, sondern auch seine Feinde. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Die Argumentation des Bergpredigers ist an diesem Punkt so einfach, dass sie einen gerade durch ihre Schlichtheit gewinnen und bezwingen kann. Erfahrene, empfangene Liebe erwidern, das ist keine Kunst. das kann letztlich jeder, sogar ein Heide. Aber, sagt Jesus, ihr wollt doch anders sein, ihr seid anders als sie, soll darum nicht auch eure Liebe anders sein, weil Gottes Liebe auch anders ist? Und nun fährt er fort zu argumentieren, Gott sortiert doch seine Sonnenstrahlen nicht. Er lässt auf Gute nicht mehr Sonnenstrahlen kommen als auf andere. Und er sortiert auch seinen Regen nicht und gibt den Guten mehr als den Bösen. Nein, Gottes Sonne scheint auf alle und Gottes Liebe meint jeden. Und so soll es bei euch auch sein. Grenzen überschreiten soll eure Liebe, sie soll sich nicht beschränken auf eure Nächsten und auf eure Freunde. Das ist eine Zumutung, solche grenzenüberschreitende Liebe. Wer kann das schon? Es wird jetzt niemand schnell den Finger strecken wollen und rufen, ich kann das. Im Gegenteil, wir werden die Hände abwehrend heben und sagen, wer kann das leisten? Aber ich meine, wir müssten uns jetzt zuerst einmal über die Art von Liebe verständigen, die hier gemeint ist. Liebe deinen Feind, den, der dir übel will, der dir deinen Platz im Leben missgönnt, der dir Schwierigkeiten über Schwierigkeiten macht, mit dem du es gar nicht kannst, der dir innerlich zuwider ist, liebe ihn. Das heißt jetzt nicht, liebe Gemeinde, nimm ihn gleich in den Arm und hab ihn besonders gern. Diese Art erotischer Liebe ist hier nicht gemeint. Im Griechischen steht an dieser Stelle das Wort Agape. Und das meint, liebe ihn so, wie Gott durch Jesus Christus dich liebt. Akzeptiere ihn, sag Ja zu ihm, lass ihn gelten in seiner Art, auch wenn sie dir gar nicht liegt. Das fängt schon bei ganz kleinen Dingen an, bei unserem Reden über andere zum Beispiel. Wer über einen anderen Menschen nur redet als von diesem Typ, der nimmt ihn als Geschöpf Gottes nicht ernst. Und wer Polizeibeamte immer nur Bullen nennt und von seiner Mutter nur von seiner Alten redet, der zeigt im Grunde damit nur seine Verachtung an. Auch wenn ich vielleicht in Klammern und einschränkend hinzufügen möchte, dass es in der jugendlichen Entwicklung vielleicht Phasen geben mag, wo man in der Wortwahl und im Sprachgebrauch nicht gerade zimperlich ist. Aber das ist ja keine Dauererscheinung. Liebe, wie Jesus sie meint, überschreitet Grenzen. Und darum ist sie für uns als natürliche Menschen eine Zumutung. Keiner von uns kann das, aber wir können lernen, an dieser Stelle lernen, bei Jesus Christus lernen. Gottes grenzenüberschreitende Liebe, eine Zumutung für uns. Und der letzte Gedanke, Gottes Mensch gewordene Liebe, eine Hilfe für uns. Vielleicht ist uns bei dem bisher Gesagten irgendein Gesicht vor die Augen getreten, eine Person, ein Mensch in unserer Nähe, mit dem wir überkreuzt sind, mit dem wir überhaupt nicht zurechtkommen, der uns nervt vom Morgen bis zum Abend. Und gerade an diesem Menschen sollten wir vielleicht anfangen zu lernen, aber wir werden das nur können, wenn neben das Bild dieses Menschen ein anderes tritt, das Bild Jesu Christi, das Bild von Gottes menschgewordener Liebe. Er hat uns ein Beispiel dafür gegeben, was grenzenüberschreitende Liebe ist. Er hat alle Menschen ernst genommen, auch seine Feinde. Noch an seinem Kreuz hat er für sie gebetet, Vater, vergib ihnen. So hat er seine Feinde geliebt. Und nun sind wir eingeladen, bei ihm in die Schule zu gehen, in die Schule der Feindesliebe. Und das kleine Einmaleins in dieser Schule lautet nicht wie das unsere, wie du mir, so ich dir. Es heißt anders. Es lautet wie er mir, so ich dir. Wie er mir vergeben hat, so ich dir. Wie er mir geholfen hat, so ich dir. Wie er mich geliebt hat, so ich dich. In dieser Schule werden wir nie ausgelernt haben und keiner von uns wird es hier je zur Meisterschaft bringen. Wir brauchen das aber auch nicht, denn wir haben einen Meister. Einer ist euer Meister, Christus. Ihr aber seid alle Brüder und Schwestern. Und noch das letzte Wort. Darum sollt ihr vollkommen sein. Noch einmal ein Hammer, wiederum ein Stolperstein. Nein, es ist keiner. Vollkommen, das ist hier nicht ein Ausdruck für menschliche, moralische Qualität, fehlerfrei, untadelig, ohne jeden Makel. Nein, das nicht. Teleios, so steht es hier im Griechischen, kommt von dem anderen Wort telos, Ziel, Ende. Teleios, vollkommen sind also die Menschen, die auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sind, auf ein anderes Ziel, als es das normale Ziel menschlichen Lebens ist. Vollkommen werden hier die Menschen genannt, denen es darum geht, dass Gottes grenzenüberschreitende Liebe durchbricht in dieser Welt, oder wir könnten es auch anders sagen, dass Gottes Reich kommt, dass die Gesinnung Jesu Christi Raum gewinnt auf dieser Erde, im Kleinen und im Großen, zwischen einzelnen Menschen wie zwischen ganzen Völkern und Machtblöcken, zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West. Liebe Gemeinde, alles Große fängt ganz klein an. Und was im Weltmaßstab wirksam werden soll, muss im kleinsten Maß beginnen. Vielleicht muss es zwischen zwei Menschen beginnen. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Also nicht mehr wie du mir, so ich dir, sondern wie er mir, so ich dir. Amen.